Leo Tolstoi erzählt folgende Geschichte. Drei Frauen standen am Brunnen, um Wasser zu holen. Nicht weit davon entfernt saß ein Greis und hörte, wie sie ihre Söhne lobten. Mein Sohn, sagt die erste, ist ein geschickter und wendiger Junge. Er übertrifft an Beweglichkeit alle Knaben im Dorf. Mein Sohn, meint die zweite, hat die Stimme einer Nachtigall. Wenn er singt, schweigen alle Leute und bewundern ihn. Er wird einmal ein großer Sänger werden. Die dritte Frau schwieg. Warum sagst du denn gar nichts? Fragten die beiden anderen. Ich wüsste nicht, womit ich ihn loben könnte, entgegnete sie. Mein Sohn ist ein gewöhnlicher Junge und hat nichts Besonderes an sich, aber ich hoffe, er wird einmal im Leben seinen Mann stehen. Die Frauen füllten ihre Eimer und machten sich auf den Weg nach Hause. Der Greis folgte ihnen langsam. Er sah, wie anstrengend das für die Frauen war, diese schweren Eimer mit Wasser zu tragen. Und so wunderte er sich nicht darüber, als sie bald eine Pause machten. Da kamen ihnen drei Knaben entgegen. Der erste stellte sich auf die Hände, schlug ein Rad nach dem anderen. Welch ein geschickter Junge, riefen die Frauen. Der zweite stimmte ein Lied an und die Frauen lauschten mit Tränen in den Augen. Der dritte Junge lief zu seiner Mutter, griff wortlos den schweren Eimer und trug ihn heim. Nun wandten sich die Frauen diesem Greisen zu und fragten, was sagst du zu unseren Söhnen? Eure Söhne, entgegnet der Greis verwundert. Ich habe nur einen einzigen gesehen. An unserem Leben zeigt sich, wer wir sind und was für uns Wert hat und auf was wir Wert legen. So ist es auch bei Christen. Schließlich gibt unser Leben darüber Auskunft, was der Glaube an Jesus für uns bedeutet. Und den Abschnitt, den wir heute anschauen, zeigt uns Paulus, wie wir im Glauben wachsen können und wie Gott dieses Wachstum fördert. Lesen wir zuerst also den Abschnitt im Epheserbrief. Wir sind ja dabei, durch den Epheserbrief hindurch zu gehen. Kapitel 4, Verse 11 bis 14. Jesus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Paulus weist darauf hin, wie Gott seine Gemeinde baut. Alles, was gebaut wird, benötigt Menschen, die den Bau vorantreiben und überwachen. So ist es auch im Reich Gottes. Gott überlässt die Menschen, die zu ihm gefunden haben, nicht sich selbst. Jesus befähigt Menschen, die den einzelnen Christen und die Gemeinde unterstützen, damit sich der Leib Christi, die Gemeinde, gesund entwickeln kann. Jesus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Wir können davon ausgehen, dass Paulus zunächst einmal an die Apostel dachte, die Zeugen der Auferstehung von Jesus waren. Das sind eigentlich die Apostel. Also dieses Apostolat, von dem wir sprechen, ist, seitdem der letzte Mensch gestorben ist, der den Auferstandenen gesehen hat, eigentlich gestorben. Also die Apostel haben sind klar definiert. Im Griechischen ist es einfach der Gesandte, aber es gibt diese Verwendung von Apostel im Neuen Testament ist meistens auf diese Gruppe bezogen, die Zeugen der Auferstehung sind. Das sind die Apostel und das sind vornehmlich die 12 Jünger Jesu. Diese Apostel, diese 12 sind eben die mit Jesus unterwegs waren und die hatten große Autorität. Von den ersten Christen wird berichtet, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Was diese Apostel lehrten, war für die schnell wachsende Bewegung verbindlich und verpflichtend. Auch Propheten wurden von Jesus eingesetzt. Damit könnte Paulus die Propheten gemeint haben, die in der Gemeinde verschiedene Ereignisse vorankündigten. So zum Beispiel seine Gefangennahme, als er auf der Rückreise nach Jerusalem war. Paulus könnte aber auch das Alte Testament mit den Propheten gemeint haben. Denn für die Juden ist das gesamte Alte Testament ein prophetisches Buch, nicht nur das, was wir als Propheten bezeichnen, sondern auch die 5 Bücher Mose sind für Juden prophetische Bücher. Das ganze Alte Testament ist ein prophetisches Buch. Und es ist auch so, dass der christliche Glaube aus den Schriften des Alten Testaments erklärt und begründet wurde. Die Christen zur Zeit des Neuen Testamentes hatten die neutestamentlichen Schriften natürlich noch nicht. Ihre Bibel war das Alte Testament. Die Verkündigung, dass Jesus der erwartete Messias sei, wurde mit den alttestamentlichen Schriften begründet. Von den Juden in Beröa heißt es deshalb, mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmt. Damit meinten sie natürlich das Alte Testament. Also wir müssten eigentlich alle in der Lage sein, Christus aus dem Alten Testament zu verkündigen, nicht nur aus dem Neuen. Das wäre eigentlich mal eine gute Aufgabe, die ihr euch vornehmen könnt. Sie prüften mit den alttestamentlichen Schriften, die wir heute in der Bibel haben, ob das stimmt, was Paulus über Jesus erzählt. Und auch Jesus erklärte den Emmausjüngern aufgrund des Alten Testaments, welche Bedeutung seine Kreuzigung und Auferstehung hatte. Lukas berichtet, Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also die ganze Schrift, das ganze Alte Testament, die Propheten zeugen von Jesus Christus. Und wenn Paulus mit den Propheten die Botschaften der alttestamentlichen Schriften meinte, dann können wir sagen, dass wir mit dem Alten und dem Neuen Testament die Botschaft der Apostel und Propheten vorliegen haben. Übrigens finden wir auch in der Beschreibung des neuen Jerusalems, das einmal kommen wird, vom Himmel herab auf die Erde, die beiden Komponenten des Alten und des Neuen Bundes, sozusagen vom Alten und vom Neuen Testament. Dieses neue Jerusalem wird 12 Stadttore haben. Jerusalem hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Diese Stämme Israels stehen für die alttestamentliche Zeit, für das erwählte Volk Gottes. Die Stadt war aber auch auf 12 Grundsteinen gebaut. Die Mauern der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der Apostel des Lammes. Die Fundamente der Mauern, die als Schutzmauer für die Erlösten stehen, sind auf dem Fundament der Apostel aufgebaut, der Apostellehre. So haben wir das Alte und das Neue. Die Propheten und die Apostel. Wie interessant, dass nicht die Stämme Israels in diesem Bild das Fundament sind, sondern die Apostel. Als Paulus den Christen in Ephesus schrieb, existierte, wie gesagt, nur das Alte Testament und es war auch nicht so leicht zugänglich wie für uns heute. Es ist gut möglich, dass Paulus die Apostel und Propheten in dieser Weise verstanden hatte, so wie ich euch das jetzt erklärt habe, als die Schriften des Alten Testamentes und die Apostellehre, die wir jetzt im Neuen Testament finden, damals natürlich noch nicht. Gott setzt also auch Menschen denn dazu ein und befähigt sie, den Christen zu helfen, diese Lehren weiterzugeben. Jesus setzte einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer ein. Diese Leute tun ihren Dienst aufgrund der gelegten Fundamente. Sie bringen keine neuen Lehren in die Gemeinde hinein, sondern sie lehren und handeln aufgrund der vorgegebenen Lehre der Apostel und Propheten. So unterstützen sie die Christen im geistlichen Wachstum. Die beste Unterstützung im Glauben ist eine gesunde Lehre. Deshalb finde ich, ist das eine der wichtigsten Predigten, die ich halte in diesem Jahr. Das Wichtigste für ein gesundes Wachstum ist eine gesunde Lehre. Gesundes Wachstum ist nur aufgrund einer gesunden Lehre möglich. Dazu setzt Jesus Evangelisten, Hirten und Lehrer ein, die für diesen Dienst besonders begabt sind. Das ist bis heute so. Diese Aufgaben sind außerordentlich wichtig und bilden die Grundlage für eine gesunde Gemeinde. Und deshalb ermahnt Paulus die Verantwortlichen der Gemeinde von Ephesus, als er sich von ihnen verabschiedete: Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Sie sollen die Gemeinde betreuen und sich um die gute Entwicklung sorgen. Denn ihre Aufgabe hat ein klares Ziel. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Im Vordergrund steht nicht der einzelne Gläubige. Natürlich ist der einzelne Gläubige sehr wichtig. Doch schlussendlich geht es um etwas viel, viel Größeres als um mich. Es geht um den Leib Christi, um die Gemeinde. Die Gläubigen sollen lernen, sich im und für den Leib Christi nützlich zu machen. Sie sollen lernen, dass es selbstverständlich ist, sich für das Reich Gottes zu engagieren. Paulus schrieb das den Christen in Korinth deutlich: Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben erweckt worden ist. Deshalb ist Jesus gestorben. Christen leben für Christus und nicht für sich selbst. Deshalb müssen wir unterwiesen werden, damit wir verstehen, für wen wir leben. Ist uns das denn bewusst? Ist uns klar und ist dir klar, dass dich Jesus erlöste, und zwar nicht nur, damit du in den Himmel kommst, sondern auch, damit du ihm heute und morgen dienst? Oder geht es uns vielleicht unbewusst so, dass wir davon ausgehen, dass es im Glaubensleben zuerst einmal um mich geht? Meinst du vielleicht, dass Gott dafür zuständig sei, dass es dir gut geht und er deine Lebensqualität verbessert? Denkst du vielleicht, dass es Gottes hauptsächliche Aufgabe sei, deine persönlichen Wünsche über kurz oder lang zu erfüllen? In einem Bild gesagt, kreist Gott bei dieser Vorstellung um uns herum. Wir stehen bei diesem Modell im Zentrum und Gott zirkuliert um uns herum. Wie die Erde um die Sonne. Wir sind die Sonne, er die Erde. Aber so ist es nicht. So hat sich das Gott nicht gedacht. Jesus ist für deine Schuld am Kreuz gestorben, damit du gerettet wirst, und diese Rettung befähigt dich dazu, Gott zu dienen. Das ist unsere tiefste Bestimmung. Das ist die Bestimmung des Menschen. Und der Mensch lebt am erfülltesten und am glücklichsten, wenn er in seiner ursprünglichen Erfüllung lebt, so wie es sich Gott gedacht hat. Paulus schrieb das so. Jesus ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gott, Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Es ist also wichtig, dass wir Jesus dienen. Wir kreisen um Jesus herum, nicht umgekehrt. Gott ist das Zentrum unseres Lebens. Petrus meint, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Christen dienen einander und wenn sie einander dienen, dann dienen sie dem Leib Christi der Gemeinde. So einfach ist das eigentlich. Nun, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer sollen aber noch ein anderes wichtiges Ziel anstreben. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserem Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wir sollen in unserem Glauben sozusagen erwachsen werden. Und das geschieht dadurch, dass wir Jesus immer besser kennenlernen und als Gemeinde in dieser Erkenntnis übereinstimmen. Ich finde das ein sehr spannender und wichtiger Gedanke, den Paulus hier erwähnt. Die Bibel lehrt ja, dass wir, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, von Neuem geboren werden. Dieses Bild der Wiedergeburt zeigt uns doch, dass es im Glauben um Wachstum geht. Da wird ein neuer Mensch geboren, der nun wachsen muss. Wenn ich neu geboren bin, habe ich verstanden, dass Jesus Gott ist, der für meine Schuld am Kreuz starb und 3 Tage später auferstand und somit den Tod besiegte. Doch darüber hinaus wissen wir als Neugeborene nicht viel mehr über Jesus. Wir stolpern und machen noch in die Hosen. Neugeborene. Wir werden unbewusst unsere alten Vorstellungen über Gott mit uns ins neue Leben hineinnehmen. Und je länger wir mit Jesus unterwegs sind, je besser wir ihn kennenlernen, desto mehr müssen wir unsere Vorstellungen korrigieren. Das habe ich sehr intensiv erlebt auf meinem Weg mit Jesus. Ich habe vieles mitgenommen an Vorstellungen, die ich durch meine Erziehung, durch meine Familie mitbekommen habe, durch meine Kirche. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, da war ich teilweise auch geschockt, weil das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Und dann war die Frage, will ich mich korrigieren, will ich jetzt das annehmen, was mich die Bibel lehrt, oder will ich mich an meine Meinungen festklammern? Das ist ein Wachstumsprozess. Es ist vergleichbar mit der Situation, wenn ich eine neue Arbeitsstelle antrete und mein neuer Chef oder meine neue Chefin wird mir vorgestellt. Von diesem Moment an ist mir klar, das ist mein neuer Vorgesetzter. Und ich werde aufgrund des ersten Eindrucks mir eine Vorstellung dieses Menschen machen. Ich werde ihn sozusagen schubladisieren, ob ich will oder nicht. Da kannst du so gut sein als Christ, wie du willst. Du schubladisierst jeden Menschen. Das machen wir einfach so. Und dann lernst du deinen Chef oder deine Chefin besser kennen. Und je mehr du mit ihm zusammenarbeitest, je besser wirst du ihn kennenlernen und gewisse Vorstellungen, die du dir zu Beginn gemacht hast, wirst du verwerfen müssen, weil er oder sie doch ganz anders ist, als du dir das vorgestellt hast. So funktioniert das. So ist das mit Jesus. Jesus ist uns begegnet und wir wissen, wer er ist, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass er Sohn Gottes ist, aber wir kennen ihn noch nicht so gut. Wir werden unbewusst unsere Vorstellungen in Jesus hinein denken, doch je länger wir mit Jesus unterwegs sind und uns mit der Apostellehre und den Propheten, also mit der Bibel beschäftigen, desto besser lernen wir Jesus kennen. Und wir müssen uns von falschen Vorstellungen verabschieden. Übrigens auch, das ist auch funktioniert auch, wenn sich zwei verlieben, oder? Man verliebt sich ja meistens, wenn man sich in jemand anderen verliebt, in die Vorstellung, die man vom anderen hat. Nicht wirklich in den anderen. Und nachher lernt man sich besser kennen und dann kommt der andere Mensch hervor und dann entweder dreht man sich wieder oder findet der andere ist eigentlich noch interessanter als der, den ich da hineinprojiziert habe. So funktionieren wir. Und am Ende dieses Prozesses, so übersetzt es Luther, und das gefällt mir ausgezeichnet, steht der vollendete Mann oder die vollendete Frau. Mit anderen Worten, wir können als Christen erwachsen werden. Das finde ich wunderbar, dass wir als Christen erwachsen werden können. Das ist etwas, was mich immer so ärgert, wenn wir Christen immer so tun, als dass wir immer kleine, unmündige Babys sind, die weder Pieps noch Papp sagen können und immer arme Würstchen auf dieser Welt. Nein, man kann erwachsen werden. Das ist doch auch schön. Irgendwann bin ich erwachsen. Mit 25, 30 bin ich erwachsen. Ich kann kindisch sein, aber ich bin mal ausgewachsen. Und offensichtlich gibt es auch im geistlichen Leben diesen Zustand, dass ich erwachsen sein kann. Erwachsen sein hat aber nichts damit zu tun, dass wir keine Fehler mehr machen könnten. Erwachsen sein heißt nicht, dass ich perfekt bin. Erwachsen sein hat damit zu tun, dass wir in unserer Überzeugung reif und gefestigt sind. Denn wer im Glauben nicht erwachsen wird, der bleibt unmündig und im Grunde haltlos. Paulus meint, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Paulus musste schmerzhaft erfahren, wie schnell Christen, obwohl sie wiedergeboren waren und somit den Heiligen Geist hatten, sich von der gesunden Lehre abwandten. Empört und traurig schrieb er den Christen in Galatien: Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Paulus ist empört, kann es fast nicht fassen. Jetzt sind da Menschen, die zu Jesus gefunden haben, und was machen sie? Kurzerhand wenden sie sich einem anderen Evangelium zu. Und den Korinthern muss er einen ähnlichen Vorwurf machen. Ich fürchte, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Paulus beklagt dann ihre Leichtgläubigkeit und schreibt: Wenn nämlich jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet, als den wir verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einem anderen Geist zu öffnen, als dem, den ihr durch uns bekommen habt. Oder ein anderes Evangelium anzunehmen, als das, was ihr von uns angenommen habt. Es gäbe noch einige Beispiele im Neuen Testament, die uns zeigen, wie unreife Christen sich von der gesunden Lehre abwenden. Im Hebräer wird den Christen der Vorwurf gemacht, dass sie nicht erwachsen geworden sind, sondern sich immer noch in einer für ihr Alter beschämenden Kindlichkeit befinden. Das klingt dann im Originaltext so. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt feste Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. In welchem Stadium befinden wir uns wohl? Sind wir schon reife und erwachsene Christen, die ihre Lehren erkennen und ihnen widerstehen können? Oder sind wir immer noch unmündige Christen, die von jedem Windstoß, von jeder Welle der Lehre hin und her geworfen werden? Und tatsächlich, es gibt immer wieder Wellen, die über unsere Gemeinden hereinbrechen und Neues lehren wollen. Man bezeichnet sie ja sogar mittlerweile als Wellen. Und ich denke jetzt manchmal, wenn wieder eine Welle kommt, denke ich, okay, Wellen gehen vorbei. Die meisten Wellen, die ich erlebt habe in unseren Kreisen, sind alle vorbeigegangen. Man hat gemeint, das sei jetzt quasi die Erfüllung des Glaubens und alles ist wieder vorbei. Wellen gehen durch. Leider zerbrechen sie auch viel. Machen sie viel kaputt. Dass wir nicht von jeder Welle einfach mitgerissen werden, sondern dass wir standfest sind, und standfest nicht, weil wir sture Böcke sind, sondern weil wir das Wort Gottes kennen. Das ist ein Unterschied. Man kann Wellen widerstehen, weil man ein sturer Bock ist. Und keine Ahnung, im Grunde genommen, hat von dem, was in der Bibel steht, man ist einfach stur. Aber man muss den Wellen widerstehen, weil man im Wort Gottes begründet ist. Und das ist das, was Paulus hier eigentlich meint. Es gibt auch unscheinbare Wellen. So habe ich manchmal den Eindruck, dass viele fromme Reden gehalten werden, die jedoch wenig Substanz in der Bibel haben. Schöne, geistliche, fromme Reden, die, so habe ich kürzlich in einem Buch gelesen, ich bin jetzt dran, ein Buch über Predigtlehre zu lesen, wieder mal, die im Grunde, und das fand ich ein ganz interessanter Begriff, texttot sind. Texttote Predigt. Texttote Predigten und Vorträge sind Reden, die vielleicht sogar noch Bibeltexte verwenden, aber deren Inhalt nach Belieben deuten. Texttote Predigten sind, wenn ich einen Predigttext habe, einen Bibeltext, und da kann man sagen, wir nehmen das Wort Gottes ernst, und von jedem Text, der gelesen wird, resultiert die genau selbe Predigt. Mehr oder weniger. Das Texttot. Wenn wir Predigen hören über Texte, dann müssen wir nach Hause gehen können, die Bibel aufschlagen, diesen Text lesen, über den gepredigt worden ist, dann müssen wir merken, jawohl, jetzt verstehe ich diesen Text besser. Und wenn du nach Hause gehst und du siehst, dass du den Text liest und der Verkündiger hat den Eindruck erweckt, er will diesen Text auslegen und du liest diesen Text und dann denkst du, hä? Was hat das mit dem zu tun, was er jetzt heute gesagt hat? Nichts. Dann ist sie texttot. Sie kann noch so fromm sein, sie ist texttot. Sie erweist den Aposteln und Propheten keinen Respekt. Das empfinde ich als eine unglaublich große Not bei uns. Texttote Predigten und Reden, die vielleicht sogar noch Bibeltexte verwenden, aber deren Inhalte nach Belieben gedeutet werden. Der Bibeltext wird so behandelt, dass er bedeutungslos gemacht wird. So wird der Bibeltext auf fromme Weise getötet. Aber sprechen wir nicht über die anderen, sondern über uns. Wie gut kennst du denn deine Bibel? Weißt du wirklich, was du glaubst? Und kannst du das mit der Bibel begründen? Kannst du deine Bibel aufschlagen und sagen, deshalb bin ich überzeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Deshalb folge ich nicht der anderen Lehre. Widerstand und Standhaftigkeit und Erwachsensein resultieren nicht daraus, dass ich weiß, was die Zeugen Jehovas glauben und was die Gruppe glaubt und was die anderen glauben, sondern dass ich weiß, was ich glaube. Dann merke ich nämlich den Unterschied. Falschgelder kennt man nicht in dem, dass man weiß, welche Falschgelder es gibt, sondern in dem, dass man das richtige Geld kennt und sagen kann, jawohl, das ist eine richtige Note, die ist echt. Und dann erkenne ich alles, was falsch ist. Und erwachsen bin ich, wenn ich weiß, was ich glaube, dann kann ich nämlich den Irrglauben erkennen. Und sonst werde ich von jedem Wind werde ich fortgeblasen, weil ich jedes Mal Angst habe, ich könnte mein Heil verlieren, weil ich doch irgendetwas nicht begriffen habe. Dabei bin ich noch zu wenig erwachsen geworden. Eine große Gemeinde in Amerika machte eine breit angelegte Studie. Sie wollten wissen, wie Christen am effektivsten wachsen. Wirklich eine riesige Gemeinde mit tausenden Leuten. Wirklich eine ganz seriöse Untersuchung. Und was mich nicht überraschte, aber sehr gefreut hat, war die Erkenntnis, dass persönliches Bibelstudium und die Vermittlung einer gesunden Lehre die Triebfeder zum Wachstum eines Christen schlechthin ist. Das sind nicht moderne Gottesdienste, sie haben ganz moderne Gottesdienste, diese Kirche. Es ist eine sehr missionarische Kirche, aber sie haben festgestellt, Christen wachsen im persönlichen Bibelstudium und aufgrund von gesunder Lehre. Und das haben sie dann natürlich ihre Schlussfolgerung daraus gezogen für ihre Gemeindearbeit. Gemeinsam werden wir stark. Wir sind auf die anderen Christen angewiesen. Besonders wichtig für den Wachstum eines Christen und der Gemeinde ist die gesunde Lehre. Alle diese Aufgaben, die hier im Epheserbrief erwähnt werden, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten, haben alle mit der Lehre zu tun. Alle. Das ist also das Fundament. Dazu setzt Jesus Menschen ein, die mit den entsprechenden Gaben ausgerüstet sind. Übrigens haben wir in unserer Gemeinde 10 Grundwerte, die aufzeigen, was uns besonders wichtig ist. Der erste Grundwert lautet, und ich bin froh, dass das der erste ist, wir sind überzeugt, dass vollmächtige Lehre Veränderung im Leben eines Menschen und in der Gemeinde bewirkt. Gesunde Lehre ist die Grundlage jeden Gemeindelebens. Ich wünsche mir, dass in unseren Gemeinden die Bibel an Bedeutung und Respekt gewinnt. Nicht nur in dem, dass wir sagen, wie wichtig die Bibel ist mit dem Beten, oder wir sagen, wie wichtig das Beten ist und müssen mehr beten, aber durch sagen, wir beten mehr, müssen mehr beten, betet man nicht mehr. Und ihm sagen, wie wichtig ist die Bibel, liest sich die Bibel nicht selber. Ich muss sie halt in die Hand nehmen. Ich wünsche mir, dass in unseren Gemeinden die Bibel an Bedeutung und Respekt gewinnt. Ich hoffe, dass die Lehre nicht wie eine Nebensächlichkeit behandelt wird und Bibeltexte der Beliebigkeit des Lesers und Auslegers anheimfallen und sie lediglich zur Dekoration schöner Reden dienen. Halten wir uns lieber an das Wort, denn so werden wir mündige und erwachsene Christen. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, du hast uns ein riesengroßes Geschenk gemacht mit dem Alten und Neuen Testament, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dass wir lesen können und verstehen können, wie du die Welt verstehst. Dass wir wachsen können und reifen, dass wir erwachsen werden können und nicht einfach Menschen, Spielbälle von Menschen sind, die irgendwelche Ideen haben. Und wir sehen ja viele Menschen, die hin und her geworfen werden, Gurus nachlaufen, weiß ich was, irgendetwas glauben, weil sie etwas glauben wollen. Aber du hast uns dein Wort gegeben und hilf uns, dass wir erwachsen werden und dass uns nicht jeder Wind und jede Welle in eine Krise hineinstößt, sondern dass wir standhaft sind, nicht weil wir sture Böcke sind, sondern weil wir dein Wort kennen, weil wir die gesunde Lehre kennen und dem vertrauen, was du uns anvertraut hast. Amen.